Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Hey, liebe Leute, herzlich willkommen bei uns in der Collectors Lounge hier in der Schweiz. Ich möchte mich erstmal beim Dennis und beim Markus bedanken für die Gelegenheit, die sie uns hier jetzt bieten, von Das Hobby, der Podcast, dass wir diesen Gastauftritt machen dürfen. Und ich habe mir heute zu dem Thema, das wir nachher besprechen wollen, den perfekten Gast eingeladen, und zwar der liebe Jan, a.k.a. Pokémon Schweiz, der sich jetzt gleich mal bei uns vorstellen darf und was wir nachher besprechen. Darauf gehen wir dann vielleicht später ein. Jan, woher kommst du? Was machst du? Bist du vergeben?
Hey zusammen, ja, ich bin Jan, besser bekannt auf den sozialen Netzwerken unter Pokémon Schweiz oder jetzt auch neu mit unserem Shop unter Swiss Graded. Und ja, ich sammle leidenschaftlich Pokémon-Karten seit meiner Kindheit, sammle Sportkarten seit neuerem auch im Hobbybereich, vorher Panini vor allem. Und ja, ich im normalen Alltag bin ich Goldschmied im Sinne von Ehe- und Verlobungsringen. Ein sehr emotionaler Beruf und ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Emotionen bei der Arbeit und im Hobby. Was will man mehr?
Ja. Genau. Also Leute, da noch mal ein bisschen Werbung für ihn machen. Ja, auf jeden Fall auschecken. Darfst gerne mal sagen, auch wo du denn dort zu finden bist, weil die Ringe sind wunderschön. Also gerne mal so ein bisschen Werbung auch dafür machen.
Danke vielmal. ja, wir sind eine kleine Firma in der Schweiz, besser gesagt in Schaffhausen, und wir heißen Bentwood und sind unter der Webseite www.bentwood.ch zu finden. Schaut rein, wenn ihr Fragen habt, fragt. Genau.
Ja. Thema Swiss Graded. Ist jetzt bei dir jetzt ein großes Thema. Ich kenne dich in Jahren, ich kenne Dani, wo mit dir in dem Sinne das Ganze zusammen auch so ein bisschen macht. Willst du mir mal so ein bisschen oder den Leuten ein bisschen erzählen, was ihr da macht und was es geht? Weil das ist jetzt ein neues Thema und sehr breit gefächert, dass du da vielleicht auch mal noch so ein bisschen drauf eingehst.
Ja genau, wir sind seit Monaten daran, unseren Shop aufzubauen, unsere Firma aufzubauen, und werden heute Abend nach diesem Podcast die Website online schalten, live, parallel dazu auf Twitch bei dir im Stream. Dabei sein. Und das Grundprinzip von Swiss Graded ist relativ einfach. Wir sind keine Grading-Firma, wie der Name eventuell ein wenig verwirren könnte. Wir sind ein Supply für Graded Cards. Und zwar nicht nur Pokémon-Karten, sondern auch Sportkarten wie Fußball, Basketball, Tennis und in Zukunft, wenn wir dazu kommen, auch sicherlich noch weitere Sportarten wie Eishockey zum Beispiel. Ja. Und das Grundprinzip ist, dass wir kein normaler Shop sind, welcher Pokémon- und OVP-Artikel im großen Stil, Pre-Order und Verkauf werden anbieten, sondern wirklich auf die Graded Cards eingehen, und dort wäre unser Ziel, einer der größten Shops zu sein und nicht nur ein normaler Shop, den wir einfach irgendwo einkaufen und verkaufen, sondern wirklich auch als Mittelsmann-Plattform. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Karte hast, die du sagst, ja, ich will die nicht auf Ricardo, auf eBay etc. oder nicht direkt über Instagram verkaufen, ich möchte ein wenig Sicherheit bei dem ganzen Prozess oder bei der ganzen Transaktion, dann kannst du effektiv die Karte zu uns senden. Wir prüfen sie auf Echtheit, werden sie bei uns auf der Webseite inserieren, verkaufen, und im Beispiel von einem Verkauf dann wird die Karte an den Käufer versendet, sobald das Geld da ist, und dir das Geld überwiesen.
Okay.
Eigentlich als Mittelsmann-Plattform, wie man es so im Stile von anderen kennt. Das ist so in naher Zukunft der Fall. Dann werden wir sicher auch eine App planen, bei der wir dann wirklich effektiv auch Auktionen anbieten möchten. Mhm. Wir möchten eine Auktionsplattform werden für gradete Karten, auch immer wieder mit der Sicherheit, wie beim Mittelsmann auch, dass die Karte zuerst, bevor sie überhaupt inseriert wird, bei uns sein muss, geprüft wird auf Echtheit und erst an den Kunden versendet wird, wenn dieser den Betrag bezahlt hat, und dann wird der vorherige Eigentümer der Karte mit dem Geld beglückt, genau.
Cool, sehr cool. Ja. Noch kurz zum Stream, der findet natürlich heute Abend statt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wann die zwei den Podcast hochladen. Also es kann gut sein, dass es dann schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, ja. Aber du hast ein paar Goodies auch für heute Abend mitgebracht und das lässt schon ein bisschen so darauf hindeuten, was auch so ein wenig heute unser Thema ist, weil ich sehe hier eine wunderschöne Karte mit deinem Lieblings-Pokémon. Kannst du vielleicht auch mal kurz dazu was sagen? Ich halte sie mal ein wenig in die Kamera rein.
Also das ist die einzige Lenticular-Karte vom Pokémon TCG, von meinem absoluten Lieblings-Pokémon Deoxys in den drei Formen, wie es auftritt. Und das ist sicher meine absolute Holy Grail-Karte im Pokémon-Bereich. Und das ist eigentlich so der Beginn, wie wir beide im Pokémon-Bereich starten oder sehr tief verankert sind und beide mit Sportkarten ein wenig reingekommen sind und je länger, je mehr der Ärmel reingerutscht ist.
Genau. So sieht's aus, genau. Weil eben unser großes Thema heute ist, ich habe es versucht bei Markus und Dennis damals in dem Podcast ein bisschen anzureißen, aber es ist einfach ein Riesenthema und ihr werdet auch sehen, wenn wir nachher drüber reden, also ich meine, man könnte da noch Stunden weiterreden über das Ganze, aber was ich heute gerne so ein bisschen abarbeiten würde mit Jan zusammen, wäre so ein wenig das Thema Unterschiede, Gemeinsamkeiten zwischen Sportkarten, zwischen Pokémon-Karten, weil es gibt doch schon sehr viele Sachen, die sich ähneln, aber auch einige Dinge, die sehr unterschiedlich sind, vor allen Dingen dem, ich sage jetzt mal, Sammler-Hobby oder auch wenn man es als Investment sieht, als in Investment-Hobby. Hast du da gerade so ein Thema, wo dir jetzt speziell als allererstes so wirklich gerade so ins Auge sticht, wo du sagst, okay, das ist krass, was da für Gemeinsamkeiten bestehen oder es ist krass, was da für Unterschiede zwischen den zwei Bereichen sind?
Also ich sage mal, Pokémon hat wie ein Produkt. Pokémon hat ihr neuestes Set zum Beispiel, da gibt es dann Pokémon Displays, ETBs, Special Boxen, Starterdecks etc., wo effektiv das TCG aus dem Hobby Pokémon gefördert wird. Mhm. Und dann gibt es logischerweise auch eher Sets, die man beim TCG mehr oder weniger zum TCG braucht, mehr zum Sammeln braucht, aber Pokémon ist effektiv ein Spiel.
Ja.
Und Fußball oder allgemein Sportkarten gibt es verschiedene Bereiche. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Also Fußball zum Beispiel können wir starten mit Panini-Stickern. Wir können da weitermachen mit Match-Attacks, Adrenalinkarten, welche zum Spielen gedacht sind. Mhm. Und dann kann man wiederum auch mit Hobbyboxen, mit effektiven Sammelkarten. Also man kann dann kein Duell mit seinem Gegenüber spielen mit irgendwelchen Hobbyboxen, so wenig wie mit Panini-Bilder. Und das Mittelmaß, ich sage jetzt mal, die größte Überschneidung ist im Bereich von den Match-Attacks, Adrenalinkarten, wenn es um Spielen geht. Mhm. Und andersherum, wenn man jetzt Pokémon anschaut, gibt es ja dort auch sehr viele Leute, die wenig oder gar kein TCG spielen, aber die Karten sammeln. Und da wären wir dann eher, wenn wir den Sportbereich anschauen, mehr bei Panini oder bei den Hobbyboxen oder effektiven Sammelkarten. Dort sehe ich den größten Unterschied und auch die größte Verwirrung, wenn man vom einen Hobby in das andere ein wenig sich informieren möchte oder sich weiterbilden möchte. Genau. Ja.
Das tut auch vielleicht so ein bisschen den Bereich von den vom Publikum, von den Sammlern auch ein bisschen anders einordnen. Oder also ich denke, im Sportkartenbereich zumindest habe ich das so ein bisschen aufgefasst, kommen natürlich viele Junge auch mit rein, vielleicht gerade durch Match-Attacks und wie ist das andere, wo du vorhin gesagt hattest?
Adrenalinkarten.
Oder auch Panini. Genau, wo halt die Sticker, genau, wo wir auch in Nutella und so weiter drin hatten, die habe zumindest ich früher auch noch gesammelt.
Oder in Zeitschriften oder.
Genau. Ja. Oder beim, wo gibt es die noch überall? Rewe und was weiß ich, wo überall. Auf jeden Fall, da ist schon sicherlich ein großer Bereich, wo auch junges Publikum ist, aber ich denke, gerade wenn es um so ein bisschen die höher angesetzten Produkte geht, das sind halt vorwiegend auch eher vielleicht Leute in unserem Alter oder auch drüber auf jeden Fall. Und Pokémon ist natürlich von dem, was das Thema Trading Cards angeht, ja, weil es natürlich einfach ein Spiel ist, egal ob du jetzt eine wertvolle Karte gezogen hast oder eine nicht so wertvolle, es sind trotzdem Spielkarten, oder? Ist es natürlich vorwiegend erstmal primär aufs junge Publikum ausgelegt.
Ja, also es ist sicher so, dass der Sammler, der, ich sage jetzt mal, in unserem Alter oder älter ist, oder das Kind, welches das TCG spielt, das genau selbe Produkt kauft, öffnet, nur unterschiedlich damit umgeht. Der eine spielt damit, der andere sammelt damit. Und bei dem Sportbereich ist es effektiv ein unterschiedliches Produkt, das die unterschiedlichen Interessen im jeweiligen Hobby unterstreicht. Also eine Hobbybox, die öffnet kein Kind und die bekommt man auch nicht am Kiosk, so wie man Panini oder Match Attacks am Kiosk bekommt. Und gerade so wenig sammelt dann ein Hobbybox-Collector irgendwelche Match Attacks oder Adrenalinkarten, außer bei speziellen Sets, die auch immer mehr ein wenig in den, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, High-End-Bereich einsteigen möchten oder kommen.
Genau. Ja, eben bei Pokémon, du hast zwar Karten teilweise drin, wo vielleicht am Anfang auch einen krassen Value in dem Sinne schon festgelegt haben, einfach von der Nachfrage, wo du halt von den Leuten hast, gell? Aber an sich hast du, es sind immer wirklich spielbare Karten, die unterscheiden sich dann einfach in ihren Artworks, oder? Du hast eine Alternative Artwork-Karte, nennt man das, wo wirklich schon fast in Richtung Kunst geht. Du hast da eine normale Full-Art-Karte, wo eine andere Haptik zum Beispiel auf der Karte drauf hat. Und du hast die normale Variante von der Karte, wo in dem Sinne das alles nicht hat, dadurch auch einen niedrigeren Wert hat. Aber alle drei haben in dem Sinne dieselbe Spielbarkeit, oder? Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass ich eine bestimmte Box dafür kaufen muss, um an diese Alternative Artwork, was ja zum Beispiel jetzt gerade im Pokémon-Bereich aktuell sehr gefragt ist, an die ranzukommen. Ich kann die, wenn ich ein Päckchen kaufe, wo nur ein Booster zum Beispiel drin ist, also ein Pack von Pokémon-Karten, kann ich die dort drin ziehen. Ich kann die aber auch in einem Display ziehen, wo ich 36 Päckchen Pokémon-Karten drin habe. Und beim Sportbereich ist es schon teilweise so, dass du bei bestimmten Karten halt sehr darauf angewiesen bist, was du halt für ein Produkt in dem Sinne dir besorgst, oder?
Ja, ich glaube auch die Verfügbarkeit ist da ein sehr großes Thema. Pokémon-Karten, außer jetzt bei den richtigen, ich sage jetzt mal gehypten Zeiten, kann man an Kiosk kaufen, kann man im Migro, im Coop, also das sind Schweizer Supermärkte für die deutschen Zuschauer, die bekommt man nahezu überall relativ einfach. So wie es auch bei, wenn jetzt eine WM oder eine EM ist, Panini-Bilder und Match-Attacks-Karten relativ einfach zugänglich sind. Und bei den Sammelobjekten ist es dann eher, man muss man bei Tops oder Panini direkt beziehen oder bei größeren Shops. Und dann ist es nicht mehr so ganz so einfach, um auch an die Karten heranzukommen.
Genau. Da spricht man dann ja teilweise auch von Produkten, wo wir wirklich nur 5 Kärtchen oder 10 Karten drin sind und die dann halt eigentlich schon durch den Preis von der Box, der meistens auf dem sekundären Markt dann halt festgelegt ist, teilweise halt, was hat man vorhin gesagt, 200 Euro oder 200 Franken mal pro Karte halt kostet, gell? Und das kann halt total top oder flop sein, ne?
Genau, also da kann es auch sein, dass man eine Box öffnet mit 5 Karten, die einen Wert hat zwischen 800 und 900 Euro, wie jetzt zum Beispiel eine Inception Box von der Champions League von der Saison 2020 bis 2021, und da drin könnte ich jetzt auch geradezu eine Karte haben, die mehrere tausend Franken wert ist, aber ich kann auch Karten im Gesamtwert haben von 50 bis 60 Franken. Also man kann hier locker 1000% Minus machen, so wie man 1000% Gewinn machen kann. Das hat einfach auch damit zu tun, dass hier drin halt auch sehr viel hochwertige Karten, sehr viel tiefe nummerierte Karten und auch halt sehr, sehr seltene Karten, die nicht in jedem einzelnen Set immer wieder abgedruckt werden oder unterschrieben werden, vorkommen. Darum, das ist schon von Top selber ein High-End-Produkt, da sie ja schon im Grundverkauf eben, wie du gesagt hast, irgendwo 200 Franken schon bereits im Einstand dafür wollen, oder? Ja. Und da sind ja nicht mehr Karten drin, oder? Das sind immer noch die 5 Karten von vorher. Und das ist sicher ein extremer Unterschied gegenüber den Pokémon-Karten, die ja einfach und überall zugänglich sind, im Normalfall.
Genau. Okay. Ja. Genau, wenn man jetzt mal so eine Box anguckt, hast du das Gefühl, weil da habe ich mir schon öfters mal Gedanken gemacht, dass Pokémon auch mal so in die Richtung gehen könnte und sowas zu machen? Also ich meine, wir haben eigentlich nie, also wir haben teilweise spezielle Promotionsboxen oder sowas, die einen gewissen Wert haben, wo vielleicht auch mal nur eine Karte drin ist. Da kommt ja zum Beispiel im Oktober ein recht cooles Produkt raus, wo halt in Japan wahrscheinlich nur verfügbar sein wird. wo eigentlich nur eine Karte drin ist, aber wirklich so eine Limitierung, so Special Sets, habe ich das Gefühl, das könnte mal für Pokémon sowas kommen.
Ich glaube, das ist mehr so im japanischen Bereich mit Winner Cards und so, ja. Trophy Cards der Fall, ja. Bei denen man wirklich, ich sage jetzt mal, eine unspielbare Karte bekommt, die aber immer noch, ich sage jetzt mal, das Design einer normalen TCG-Karte hat, nur einfach im TCG absolut nutzlos ist. Mhm. Ich glaube, Pokémon wird sich da, wenn sie wollen, sehr viele Freunde machen damit und aber auch sehr viele Feinde machen damit. Mhm. Und ich wäre sehr erfreut, wenn es wirklich eine Hobbybox, ich sage jetzt mal, in Pokémon geben würde. Die Autos wären sehr spannend. Mhm. Und nein, das ich glaube nicht, dass Pokémon das machen wird, aber wir lassen uns gerne überraschen. Ja. Mhm.
Wenn wir gerade bei Autos sind, das ist ein ganz guter Sprung so in den nächsten wichtigen Punkt. Mhm. Was sind im Sportbereich denn so die Chase-Karten, wo man hat, wo man sagt, okay, das ist das, das will ich rausziehen aus so einer Box?
Also jedes Set hat Base-Karten, dann hat es spezielle Karten mit speziellen Holo-Effekts, dann gibt es auch Autogramm-Karten, die Autogramm-Karten können zum Beispiel Base-Autos sein, dann können sie nummeriert sein, mhm. Und dann gibt es aber auch Karten, die keine Unterschrift haben, aber limitiert sind, also nummeriert sind, dann gibt es Parallels, wo dann die gleiche Karte mit verschiedenen Nummerierungen, Farben etc. wieder auftritt.
Sehr kompliziert,
das,
ja.
Was sehr vielen Sammlern, so die Rainbow Collections, mhm. So eine Chase-Aufgabe von jeweiligen Spielern oder von jeweiligen Sets zum Beispiel, sehr viel vorkommt. Und ich glaube, die Autos von Rookies, von Rookies in dem Sinn von der ersten Abdruck von jeweiligen Spieler, mhm. Tiefe Nummerierungen, Autos, das ist so die Chase-Karte, wie es bei den Pokémon zum Beispiel eben diese alternative Karten sind, oder Lieblings-Pokémons wie Glurak bei den meisten Leuten. Mhm. Und da sehe ich eigentlich so die Parallelen von Sport und Pokémon, ja.
Ja. Parallelen, ja. Andererseits natürlich auch ein krasser Unterschied, gell? Mhm. Wenn du dir das anguckst. Wir haben keine Autocraft-Karten in dem Sinn. Ja. Es kam jetzt auf Japanisch ein bisschen was Lustiges raus. Da haben sie bestimmte Charaktere gehabt, die halt logischerweise aus dem Spielen zum Beispiel sind. Und die haben ihre Unterschrift auf der Karte eingeprägt gehabt, was natürlich in dem Sinne fake ist. Haben wir keine Unterschrift, ist ja keine reelle Person. Aber an sich haben wir keine Signature-Karten. Du kannst natürlich beim Künstler haben Leute früher viel ihre Karten eingereicht, um die signieren zu lassen. Wird genau. Ein bisschen schwieriger, glaube ich, das zu machen.
Ich habe zum Beispiel ein Shadowless Charizard, welches Mitsuhiro Arita mit einem Sketch und mit seiner Unterschrift signiert hat.
Ja.
Und diese habe ich dann bei PSA bewerten lassen. Ja. Und die in dem Stile wird es in Zukunft nicht mehr geben, da sie immer an gewisse Personen ausstellen werden. Also mhm. Das heißt dann immer für David und dann die Unterschrift, oder für Ash zum Beispiel mhm. die Unterschrift. Das ist so der Umgang mit dem, dass es für eine spezielle Person ist,
okay.
Den man dann einfach den Main Character, oder? Und später eigentlich so diese neue Regelung ein wenig herunter, genau. Mhm. Aber das ist sicher auch eine Art und Weise, eine Karte zu einer One-of-One im Pokémon-Bereich zu machen. Mhm. Du hast dann eine einfach on-card unterschriebene Pokémon-Karte, die es so kein zweites Mal gibt. Logisch, die Grundkarte, die gibt es dann noch 1000, 10.000, 100.000, millionenfach, aber nicht mit dieser Unterschrift oder mit der Raute.
Das ist was ich mir wünsche. Das ist was ich mir wirklich wünsche. Wie geil wäre es, also ich meine eben, das gibt es ja schon längst, ja, aber wie geil wäre es bei Pokémon, wenn du wirklich, also Mitsuhiro Arita ist so einer der bekanntesten Künstler eigentlich, wenn es jetzt um Pokémon Artworks halt geht, wenn der schon von Anfang an Signature-Karten in einem Set drin hat, und das wären dann nochmal so krassere Chase-Karten. Ich meine, das wäre für uns jetzt als Pokémon-Sammler mega, mega cool, glaube ich. Mhm. Fände ich eine krasse Idee, aber eben, wie du sagst, es hat alles natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar. Aber ich fände das mega, mega nice. Und eben zweiter Punkt, wo auch noch recht krass ist, wo es beim Pokémon-Hobby in dem Sinne nicht gibt, sind natürlich Limitierungen. Du hast vorhin Turnierkarten angesprochen. Also es gibt schon bestimmte Karten, die halt irgendwie limitiert sind oder so. Aber an sich...
Ja, also es ist ja nicht so, dass es bei jedem Set im Pokémon Limitierungen gibt, wobei es dann bei den Hobbyboxen, beim Fußball, Basketball etc. wirklich auch Limitierungen gibt. Also da gibt es von verschiedenen Spielern verschieden limitiert, also da gibt es One of Ones zu 5, zu 10, zu 99 und so weiter. Also da gibt es verschiedene Limitierungen und dann ist man sich sicher, wenn man so eine Karte zieht, ich habe eine von zum Beispiel 10 Karten weltweit und ich bin mir ganz sicher, dass es nie 11 davon geben wird. Außer Tops oder Panini macht einen Riesenfehler, aber das glaube ich nicht. Mhm. Und das ist so der Unterschied zu Pokémon. Pokémon kann man zwar sagen, aber im gewissen Zeitraum wird es keine weiteren von dieser Karte mehr produziert. Also, also kein Reprint mehr kommen. Und dann weiß man aber immer noch nicht, habe ich eine von 100, eine von 1000. Oder das ist so ein bisschen der große Unterschied von Sportkarten zu Pokémon-Karten im Bereich von Limitierung. Und das macht es natürlich auch oftmals so sehr, sehr schwierig, diese Karten dann zu bekommen. Weil dann hat man einen Favorite-Spieler und möchte die Karte zum Beispiel zu 10, zu 50, zu 100. Und dann hat man aber das Problem, es hat viele Leute, die denselben Spieler zum Beispiel möchten und die wollen genau dasselbe Ziel verfolgen. Mhm. Und dann wird natürlich der Preis einer solchen Karte extrem in die Höhe getrieben und sehr, sehr schwierig für gewisse Leute, dann so eine zu bekommen. Genau.
Mhm. Ja, wir richten uns da beim Pokémon eher dann nachher an einen Population Report vielleicht von PSA oder so. Es gibt es ja bei Fußball natürlich auch logischerweise, aber eben wenn du eine limitierte Karte hast, dann ist die schon von vornherein limitiert, dann wäre vielleicht das Grade eher wichtig für die Authentifizierung. Und bei Pokémon ist natürlich dann der Population Report noch mehr in dem Sinne wichtig, da wir die Limitierung nicht haben, dass du dann weißt, okay, das Charizard aus dem Base-Set, das gibt es zum Beispiel nur 10 Mal in dem Grade oder sowas. Mhm. Vielleicht auch interessant noch für das Kärtchen, wo du mir da mitgebracht hast, da hast du mir vorhin auch noch was dazu erzählt.
Genau. Ja, das ist eine Larry Bird Flair-Karte von 1986, müsste seine...
Ich gebe sie mal nach vorne durch.
Eine der ersten Karten sein von ihm. Und das ist jetzt eine spezielle Karte. Ist eine normale Base-Karte, nichts limitiert von der Karte selber. Aber zum Beispiel ein sehr spezielles Grade. Also wir haben hier sehr viele verschiedene Grades, die diese Karte bekommen hat und auch sehr hohe Pop-Reporte, aber zum Beispiel die PSA-Wertung 1,5 ist Low-Pop. Das heißt, diese wurde sehr wenig vergeben. Das heißt, jemand, der jetzt sagt, ich will jedes Grade haben, also ich will eine 1, ich will eine 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, für die Leute wird es dann schwierig, so eine Karte zu bekommen. Oder? Und da sehe ich eigentlich so ein wenig den Unterschied von Base-Karten beim Sport. Die sind eher wie Pokémon-Karten, da kann man sich ein wenig am Pop-Report festmachen. Mhm. Und bei den limitierten Karten ist es weniger wichtig, wie viele sind davon gegradet
und wie viele ist der sind Zustand wrong. Auch
genau,
einfach.
Da geht es wirklich effektiv um den Zustand. Eine One-of-One, da musst du nicht eine Authentifizierung durch PSA oder Beckett haben, damit du dich im Markt zurechtfinden kannst, weil es gibt ja nur eine. Du bestimmst sozusagen als Besitzer dieser Karte den Preis, den du haben möchtest. Und bei Base-Karten, die es eben tausendfach gibt, ist dann so eine Bewertung sicherlich sehr, sehr hilfreich und auch spannend für den Verkauf oder auch für die Wertbestimmung.
Mega interessant, was, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen in diesem Marktthema drin sind und wir jetzt gerade auch so von Population Reports und so weiter reden, wie hast du das Gefühl, ist die, also gerade wenn man zum Beispiel von Marktentwicklung spricht, wie sich der Markt verhält im Sportkartenbereich im Vergleich zu Pokémon-Karten, was sind da für dich so ein bisschen Parallelen oder auch Unterschiede, was du so siehst?
Du hast vorher mal davon gesprochen, wenn eine Karte oder ein Set frisch rauskommt und die Karte dann frisch gegradet, irgendwie eine PSA 10 bekommt, dann ist die am Anfang sehr, sehr viel wert. Dann kommt der ganze Pop-Report oder die Population nimmt zu, Wert fällt oder fällt normalerweise wieder. Und bei den Sportkarten ist das ein wenig ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich. Also dann kann man zum Beispiel sagen, jetzt kommt ein neues Set von einem neuen Spieler, eine Rookie-Karte, der ist diese Saison Weltklasse, spielt super. Die Karte geht sofort durch die Decke und dann kann es sein, dass er noch einen Wechsel macht, dann geht sie nochmal durch die Decke und. Und dann kann es sein, dass er von heute auf morgen sich verletzt, das Kreuzband kaputt macht. Das
leidige Thema, ja.
Und dann von heute auf morgen kommt alles anders. Dann verliert er an Wert, dann kann er eventuell wieder ein Comeback feiern, aber wird nie mehr so gut wie vorher und dann geht der Preis auch wieder runter. Aber das kann auch sein, zum Beispiel eine Lionel Messi oder CR7 Rookie-Karte, die haben jetzt so lange Zeit auf so einem hohen Niveau so viele Erfolge gefeiert, die haben natürlich jetzt einen Riesenwert. Oder auch eine von einem Weltfußballer wie Pelé, eine Rookie-Karte, die sind natürlich extrem teuer und auch ein Pelé wird sich nicht mehr verletzen. Und auch bei einem CR7, da wird nicht mehr so sein, wenn der sich jetzt heute verletzt im Training, dass der dem seine Karten auf, von heute auf morgen für extremen Wertverlust haben. Wiederum ein junger Spieler, der noch nichts, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nichts erreicht hat, im Sinne von keine großen Titel, keine großen Erfolge. Er wurde nicht schon fünfmal Weltfußballer und hatte keine Champions League, keinen Weltmeistertitel etc. gewonnen. Bei dem, wenn der sich verletzt, dann hat er halt keine Erfolge. Oder? Und dann ist natürlich der Wert dieser Karte sehr, sehr schnell wieder am Boden. Und ja, da gibt es noch sehr viele weitere Einflüsse, eben wie privates Umfeld, Karriere, Entwicklung, Verein, Geld etc., wo da sehr viele Einflüsse auf die Spieler und auch auf die Karten schlussendlich auswirken. Und bei Pokémon-Karten, um den Vergleich wieder fertig zu machen, ein Glurak wird sich nicht verletzen, ein Mew wird keine Hattricks schießen und oder weniger Hattricks schießen, dass die Mew-Karte, die ist einfach beliebt bei gewissen Sammlern, so wie es das Charizard ist, und die hat einfach immer seinen gewissen Wert. Dort wird es mehr mit der Nachfrage vom Pop Report oder Population, Angebot und Nachfrage ein wenig bestimmt.
Ja, genau. Ja, sehr wild. Du hattest mir vorhin mal eine Geschichte erzählt von einem Spieler, den du gesammelt hast, ist vielleicht ganz passend jetzt auch zu dem Thema. Vielleicht willst du auch noch ein bisschen weiter ausholen.
Genau, also so privates Umfeld. Also wir sprechen ja bei Fußballspielern zum Beispiel vor allem von seinen fußballerischen Erfolgen oder Nicht-Erfolgen. Das heißt, also wir haben jetzt zum Beispiel das leidige Thema bei Manchester United mit Mason Greenwood. Der hat sich ja jetzt mit gerichtlichen Vorwürfen für eine Vergewaltigung zu wehren, und der war vorher so stark in meinen Augen, also ich bin Manchester United Fan, immer ein wenig durch die rosa-rote Brille gesehen natürlich auch, aber er ist sicher einer der Leistungsträger und trotzdem in seinem jungen Alter. Dann habe ich mir dort zwei Rookie-Karten von ihm besorgt, die zu PSA gesendet, und jetzt kommt diese News. Er wird beschuldigt, dass er jemanden vergewaltigt hat oder von seiner Ex-Freundin oder Freundin, ganz genau weiß ich es nicht, wurde er beschuldigt. Und jetzt wird das Interesse für diese Karte von heute auf morgen abnehmen, bis auf Null fallen. Das heißt, seine Karte, seine Rookie-Karte, auch wenn er fußballerisch bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut war, sehr beliebt war, kann das von heute auf morgen sehr, sehr tief oder bis auf Null fallen. Da gibt es auch wieder einen Punkt, den ich sehr, sehr gerne immer wieder anspreche, ob es mit Sportkarten oder auch mit Pokémon-Karten zu tun hat. Kauft euch im Sinne von für eure Sammlung auch bloß Karten, bei denen ihr einen solchen Wertverlust verkraften oder sogar sagen könnt, es ist mir eigentlich egal, ob die Karte morgen das doppelte Wert hat oder, blöd gesagt, gratis verschenkt wird. Und da sehe ich eigentlich einen Unterschied zwischen Karten, die man als Investment kauft und bei denen es wirklich auf diese Faktoren drauf ankommt, oder bei PC-Sammlungen. Also es gibt sehr viele Leute, gerade im Sportbereich, die reden von Investment-Karten, PC, also Personal Collection-Karten, und einfach diese Unterschiede muss man sich bewusst sein, gerade mit solchen hohen Beträgen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es mega interessant, wenn man mit denen wirklich so handelt und auch so diesen schnellen Markt in dem Sinne versteht, dass man sagt, hey, mir geht es jetzt nicht mal so um die Person, wo da drauf ist auf dem Kärtchen, sondern ich verstehe, wie der Markt funktioniert und kann halt einfach reagieren und so mir vielleicht auch ein Geschäft oder sowas aufbauen. Finde ich super interessant. Aber ich denke gerade, wenn man wirklich sagen will, das ist vielleicht auch was, was ich länger halten möchte oder halt gerade bei so einem Risiko wie einem Rookie, der sich eben verletzen kann, psychische Probleme haben wir jetzt bei Ben Simmons zum Beispiel im Basketball erlebt, oder? Wo ein Spieler einfach mal für mehrere Seasons sozusagen rausfällt, weil er einfach nicht spielen möchte oder nicht spielen kann, aus welchen Faktoren auch immer, beeinflussen so krass die Karte. Und wenn man trotzdem ein Ben Simmons-Fan ist, weil der auf deiner Uni gespielt hat, wo du früher warst, oder weil der in der Stadt spielt, die du feierst, oder, dann spielt das vielleicht für die Person nicht mehr krass so die Rolle, wie wenn du jetzt sagst, ich habe den mir gekauft, weil ich denke, der ist ein Megatalent und der wird jetzt einen Wahnsinnsschub haben, oder? Von dem her total richtig, was du sagst, und ich glaube, das kann jeder sagen, der im Hobby irgendwie unterwegs ist, wirklich Personal Collection Karten, wo ihr denkt, ich habe da Freude dran, kauft euch das, was euch gefällt. Das ist, denke ich, das immer ein riesenentscheidendes Thema.
Es ist natürlich immer schön, wenn auch eine PC-Karte nicht den Wert verliert, den man bezahlt hat.
Naja, klar.
Aber das soll vorkommen. Und ich sage, ich nehme mir das dann immer als Positives auf und kaufe mir dann noch mehr von der jeweiligen Karte.
Also voll lustiges Thema jetzt gerade, was das angeht. Ich habe mir eine kleine PC zusammengestellt, und zwar wirklich eine PC von gerade von Spielern, die in der NBA, also bei mir ist ja hauptsächlich, was Sportkarten angeht, Basketballbereich, beim Jan merkt das ja, es geht in Richtung Fußball, oder? Wo vielleicht Number One Picks waren oder recht hoch donierte Spieler, wo jetzt halt einfach nichts leider erreicht haben oder durch Verletzungen ausgefallen sind oder eben psychische Probleme, Alkohol, was auch immer damit einspielt und nicht dort angekommen sind, wo sie sind. Und von denen habe ich mir so ein bisschen eine Personal Collection zusammengestellt, versuche ich so von den letzten 20 Jahren zu machen. Craig Oden, ja, also da gibt es zig Beispiele von wirklich Talenten, die halt leider nicht so weit gekommen sind, was ich mega interessant finde, auch so ein bisschen als Sammlung, weil da kommt man wirklich auch an Autograph-Karten dran, wo du denkst, ich will nicht wissen, was die Leute damals für hinblättern mussten, oder? Und du zahlst irgendwie ein paar Franken jetzt für oder ein paar Euro. Das ist schon krass, ne? Was das für Einflüsse hat. Ja?
Das macht es ja auch wieder spannend für solche Leute, die es wirklich als PC sammeln, eben, dass sie dann für ein paar wenige Franken oder Euros solche Karten bekommen, und das soll es auch weiterhin so geben, finde ich auch absolut korrekt.
Voll. Jetzt, du hast ja vorhin schon angesprochen, wie krass das mit diesen Rookies, oder, läuft. Vielleicht mal so ein bisschen Unterschied, das hatte zwar jetzt wenig mit Pokémon an sich zu tun, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen Rookie-Karten, wenn ein neues Pokémon aus dem neuen Set oder sowas rauskommt, wo beliebt ist oder so, oder ein neues Glurak in einem Set rauskommt, das super gehypt ist, aber an sich, gerade so mit Karten von Legenden, oder? Wie sich das verhält, so ein bisschen Unterschied zwischen den beiden Sachen. Du hattest vorhin auch mal Pelé angesprochen gehabt zum Beispiel.
Genau. Ja, also die Karten, die sind natürlich ein wenig anderen Umständen zu werten. Also ein Pelé, der wird sich nicht mehr im Training oder bei einem Fußballspiel verletzen. Da könnten andere Faktoren wie eine schwere Krankheit, ein persönlicher Fehlentscheid oder ein Skandal oder so auswirken auf die Karten. Seine Erfolge, die hat Pelé zum Beispiel, die hat er gefeiert. Oder er wurde Weltfußballer etc. Also er hat, seine fußballerische Karriere war top. Oder? Und da sieht man sicher dann einen Unterschied zum Beispiel, wenn so ein Spieler ablebt. Also da sieht man jetzt am Beispiel Maradona, wie die Karten von heute auf morgen nach seinem Ableben extrem durch die Decke gehen. Und da muss man sich auch ein wenig den Umständen entsprechend darauf vorbereiten. Also ein Pelé zum Beispiel, diese Karten werden nach seinem Tod ganz sicher ordentlich ansteigen.
Kobe Bryant total unerwartet damals. Ne?
Genau, also das ist sicher ein Punkt, den man nicht vergessen darf, auch gerade bei, ich sage jetzt, sehr alten Legenden. Dann gibt es natürlich auch jüngere Legenden, die noch im Sportbereich tätig sind, zum Beispiel Zinedine Zidane als Trainer unterwegs. Und wenn so ein Spieler dann, welcher auch ein Weltfußballer ist, oder dann Erfolge feiert als Trainer, wieder in den Medien ist, dann bekommt auch seine gewisse Präsenz, und das hat sich auch eine Auswirkung auf den Preis seiner Karten von früher, genau.
Also von dem her kann man ein bisschen zusammenfassen, eigentlich, dass Legenden vielleicht nicht so krasse Schwankungen haben, die können auch noch beeinflusst werden, der Marktwert sozusagen, wenn man das jetzt darauf bezieht, aber es ist nicht so eine krasse Schwankung natürlich, wie das bei ultramodernen Geschichten sind oder eben bei Rookies und so weiter und so fort.
Ne? Das Risiko, dass man hohe Verluste einfährt oder dass man hohe Gewinne erzielt, ist sehr, sehr tief, außer bei sehr speziellen Umständen. Ich sage, das ist jetzt nicht so präsent jeden Tag wie bei einem Rookie, da kann man heute eine Karte kaufen, bei eBay zum Beispiel, und bis die Karte da ist, hat er sich das Kreuzband gerissen. Oder? Also das kann innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr rapide sinken oder steigen auch. Oder? Genau, das ist sicher ein Unterschied zwischen Legenden und Rookies,
das aufzunehmen. Da nochmal, um so ein bisschen wieder auf Pokémon zurückzukommen, das haben wir natürlich bei den Vintage, wir reden ja bei Vintage bei Pokémon von 25 Jahren in dem Sinne, bis sagen wir mal 20 Jahre oder sowas, dann wird das ja alles schon wieder eher moderner. Das ist natürlich, verhält sich ähnlich, oder? Ich meine, wir haben jetzt vor 2 Jahren 2020, egal ob das jetzt im Sport, im Pokémon-Bereich oder sonst wo war, krasse Hype-Phasen erlebt, oder? Und natürlich sind auch dort die Vintage-Karten massivst in die Höhe geschossen, egal ob die irgendwie einen Einfluss jetzt aktuell hatten oder nicht. Auch bei den Spielern natürlich genau dasselbe, aber an sich verhalten die sich auch dort halt stabiler. Ja? Die fallen natürlich jetzt auch alle vom Wert ab, wo der Hype ein bisschen vorbei ist, oder? Aber die bleiben trotzdem stabiler stehen als jetzt auch dort bei modernen Karten, oder? Da haben wir auch da größere Schwankungen.
Genau, ich sage auch, der Markt dort ist auch viel, viel größer, jetzt gerade bei alten Legenden zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal nicht gerade Cristiano Ronaldo, Messi, welche unsere Generation oder ich sage jetzt mal meine Fußballgeneration sehr geprägt haben, aber eines meiner ersten Idole war keines der beiden, sondern Ronaldinho zum Beispiel. Aber jetzt die jüngeren Collectors, die können sich jetzt zum Beispiel nicht mit dem fußballerischen Ronaldinho auseinandersetzen. Und da sage ich halt, der Markt ist dann viel, viel also sind andere Altersgruppen, andere Leute, die solche Karten sammeln. Oder ein Pelé ist natürlich bei vielen Leuten zum Beispiel ein Thema, weil er einfach eine ewige Legende ist. Oder den kennt auch ein 14-jähriger Fußballspieler, der sich ein wenig damit beschäftigt. Und da sehe ich auch einen Unterschied von den jeweiligen Altersgruppen, welche diese Karten auch sammeln. Oder jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Pelé-Karte von 1970. Also die Karte ist 26 Jahre älter als ich. Rein. Also die ist doppelt so alt wie ich. Und das muss man sich auch vorstellen. Eine Pokémon-Karte, die kann maximal 25 Jahre alt sein. Ja. Und hier sind wir bei über 50.
Ja.
Und das muss man sich auch ein wenig bewusst sein. Auch früher wurden diese Karten nicht so, gerade bei einem neuen Set, aus dem Booster in einen Sleeve, in einen Toploader, sofort zum Grading Service verkapseln und. Da wurden diese Karten eingeklebt, die großen Sticker zum Beispiel, oder die meisten Sticker. Dann wurden sie in irgendwelchen mit Gummeli, wie sagt man dann, Gummis zusammengebunden und wurden beschädigt, gehen verloren, wurden entsorgt etc. Und das macht es natürlich gerade bei solchen alten Karten extrem schwierig, um an so eine heranzukommen. Genau.
Definitiv, ja. Ja, sehr cool. Ich habe mir natürlich über so ein bisschen so eine Liste aufgeschrieben, was so ein wenig Themen für uns wären zum Besprechen. Ich glaube, wir haben so das Größte durch. Hast du noch irgendwas so in petto, wo du noch gerne drüber reden würdest, jetzt gerade so in dem Bereich? Also ich meine, es gibt natürlich noch massiv viel, aber...
Ich glaube, wir haben heute vor allem die verschiedenen Bereiche ein wenig angeschnitten. Also über jedes einzelne Thema, welches wir heute nur wirklich oberflächlich sehr kurz behandelt haben, könnte man über jede Kategorie eine ganze Folge drehen. Und ich glaube, es ist vor allem wichtig, um mal die Parallelen zu sehen, wenn man vom einen Hobby in das andere ein wenig liebäugelt. Und ich kenne sehr viele Leute, die seit klein auf, also ich spiele seit über 20 Jahren Fußball und habe immer schon Sportkarten, also Paninis und so gesammelt und bin dann im Jugendalter zu Pokémon gewechselt, oder? Und es gibt aber auch sehr viele Leute, die sammeln seit Jahren Pokémon, verfolgen Sport, also Fußball oder Basketball, spielen es selber, aber getrauen sich gar nicht in das Hobby rein. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich, wie bei allem, damit auskennt, dass man sich mit der Materie beschäftigt, bevor man da irgendwelche hohe Beträge ausgibt. Und ich glaube, das ist sicher noch ein wichtiger Punkt, welchen wir heute noch nicht so angesprochen haben, ist auch eben das Verhalten im Hobby, wo sicher auch noch sehr interessant ist. Mhm. Und ich glaube, man muss ja noch einige Stunden darüber erzählen und macht es auch spannend. Und ich hoffe, die Leute finden es auch spannend und machen auch mal einen Blick vom einen Hobby ins andere.
Genau. Definitiv. Also da wirklich nochmal vielen lieben Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, die Plattform jetzt so in dem Sinne zu nutzen. Ich hoffe, hat einigen von euch Laune gemacht, auch da mal so ein bisschen vielleicht, egal aus welchem Bereich ihr jetzt kommt, eher mal so ein bisschen auch reinzuschnuppern auf die andere Seite, oder? Und ansonsten, ich denke, vor allen Dingen, wenn das Video noch auf YouTube hochgeladen wird, dass natürlich auch noch unten Silich, der Jan und ich verlinkt sein werden. Haut uns jederzeit an, wenn irgendwelche Fragen sind, sei das jetzt Bereich Fußball-Pokémon, sei das jetzt Bereich Basketball-Pokémon oder schreibt es auch dann nachher unten in die Kommentare rein. Wir werden das sicherlich angucken und uns auch durchlesen, was da drunter stehen sollte. Da sind wir natürlich jederzeit dazu bereit, auch noch weiter auszuhelfen.
Ja. Genau. Ja, also ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung, auch von dir.
Gerne. Ja.
Florian, also El Bambolo zum Beispiel, und ich machen, je nachdem, wie wir gerade Lust und Zeit haben, auch einen kleinen Talk jeweils auf Instagram,
ja,
und sprechen da über aktuelle Fragen, Themen etc., welche sicher auch noch spannend sein könnte
auch
für den
sehr
einen
cool
oder anderen.
Ja, genau. Definitiv.
Aber so kleine Werbeaktion zwischendurch, genau.
Ja, also checkt lieben Jan aus, checkt Swiss Graded aus. Ihr könnt auch gerne bei mir natürlich mal vorbeischauen, aber auf jeden Fall am allerwichtigsten beim Hobby reinschauen und das, den Podcast genießen. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr reingehört habt und man hört sich dann vielleicht in Zukunft mal wieder. Macht's gut.
Vielen Dank und bis bald.